Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 147. Die Saison 23-24 ist Geschichte. Anja, ich würde fast sagen, sie ist Gott sei Dank Geschichte, zumindest was den Männerfußball angeht. Erstmal grüß dich und gut, dass das vorbei ist.
Ja, Season 23-24 in the books. Sehr wenig positive Momente.
Ja, aber viel zu besprechen gewesen. Und wir machen heute unseren Saisonabschluss sozusagen im Duo. Alex, entschuldigen wir uns heute, den werden wir im Laufe der Folge aber einmal hören. Der schickt uns noch ein kleines Statement, Einschätzung, emotional, wie wir den Alex kennen. Und man muss dazu einschränken, natürlich die Männersaison ist durch. Die Frauensaison ist es noch nicht, aber da gibt es schon was zu feiern. Und deswegen steigen wir auch einfach mal mit dem ziemlich geilen Ding ein. Wir haben Pfingstmontag, den 20.05., es ist 20.50 Uhr. Und gestern, am Pfingstsonntag, haben die Löwinnen, die erste Mannschaft, die haben tatsächlich den Titel in der Kreisklasse vorzeitig sicher gehabt oder sich gesichert mit einem 8:0 über den FC Fasanerie Nord am Sechserplatz. Ich war dort und ich kann nur sagen, die Löwinnen können feiern. Können sie.
Erzähl, wie war der Tag, als du da warst, das ganze Spiel und das Drumherum?
Also, wer schon mal auf dem Sechserplatz war, das ist ja wirklich eine schöne Anlage in Giesing. Kunstrasen, ich bin so schlecht in Schätzen von Zuschauerzahlen, aber ich sag mal so an die so 150 werden schon gewesen sein. Wäre jetzt so meine grobe Schätzung gewesen.
Plus minus 50, wenn du nicht gut schätzen kannst.
Genau das. Ich kann übrigens den Cevapcici-Burger sehr empfehlen am Platz. Sehr lecker. Anstoß 11 Uhr, wie gesagt, 150 Zuschauer laut meiner Schätzung. Die Löwinnen dominant. Erste Halbzeit, da stand es dann schon 5-0. In der zweiten Hälfte haben sie noch 3 nachgelegt. Spielerisch überlegen, wirklich auch gedankenschnell. Und was ich so schön finde, und das ist das ja auch, was die Löwinnen bei den Gastspielen bei uns immer gesagt haben, so dieses gemeinschaftliche, kameradschaftliche auf Augenhöhe. Ja, alles, wir sind irgendwie alles eins. Das siehst du an so einem Spieltag. Das ist so familiär, jeder kennt jeden. Also eigentlich, wenn du den Löwen auf dem Trikot nicht sehen würdest, dann würdest du sagen, naja, okay, es ist irgendwie so ein bisschen klassisch ein Verein, aber dadurch, dass der Löwe da drauf ist, ist es nochmal anders. Kann man schwer beschreiben. Sportlich ein Träumchen, wie gesagt, 8-0. Und als dann der Abpfiff da war, da war Meisterfeier angesagt. Ich sag nur, die großen Biergläser kamen. Es gab die Bierduschen. Es gab von, ich glaube, 2 Fans blaue Pyro. Es gab dann den Ghetto Blaster mit We Are the Champions und den Löwenhymnen. Der Präsident Robert Reisinger war dabei und hat sich nicht nehmen lassen, da auch persönlich zu gratulieren. Es war stimmig. Und ich weiß nicht, wie lange es noch gegangen ist. Ich gehe davon aus, dass es sehr lange gegangen ist. Und bevor die Party so richtig losgegangen ist, habe ich die Silke abgegrätscht, die ja schon 3-mal bei uns am Stammtisch gesessen ist und über die Löwinnen berichtet hat. Da muss ich mich ja tatsächlich auch nochmal entschuldigen, weil wir hatten ja letzte Woche Aaron Berzle hier. Dem habe ich dann gratuliert. Das ist auch richtig, dass er Rekordhalter ist, aber er hat ja eine Co-Rekordhalterin auch gehabt, weil Aaron war zum dritten Mal da, Silke war schon 3-mal da und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind mit dem Gespräch, was wir jetzt mit Silke oder was ich mit Silke geführt habe, jetzt haben wir eine neue Rekordhalterin.
Nee, da muss dafür das Gesicht live hier mit dabei sein.
Du bist aber ganz schön streng.
Ja, weil Einspieler hatten wir schon viele, da kommen wir dann nicht mehr mit, wenn wir die zählen müssen.
Ist richtig. Ja, vielleicht müssen wir dann mal eine Redaktionssitzung machen zusammen, Alex. Wir müssen, glaube ich, unser Statut mal
durchforsten. Ich glaube auch.
Auf alle Fälle, ich habe mit Silke kurz das Titelinterview sozusagen geführt und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Hören wir mal rein.
So, sechster Platz. Es ist Pfingstsonntag und die Löwinnen haben den Titel geholt. Einen durchaus bemerkenswerten Titel. Und die Kapitänin Silke ist da. Grüß dich. Erstmal entschuldige ich mich. Du bist natürlich auch eine Rekordhalterin bei uns beim Bergfest. Und jetzt bist du eine Alleinige.
Ja, genau. Grüße gehen raus an Aaron. Ich habe den Titel jetzt auf meiner Seite.
Aaron, das heißt, du musst bald wiederkommen, es hilft nichts. Oder ihr kommt
vielleicht
gemeinsam.
Gemeinsam, genau, zusammen.
Ja. Nein, also herzlichen Glückwunsch, die Löwinnen sind Meister der Kreisklasse. Das heißt, ihr steigt als Meister auf. Blöde Frage, du riechst nach Bier, wie geht's dir, wie fühlst du dich?
Ja, also mir geht's besser, wie ich mich anhöre. Wir haben das Ding jetzt mit 8-0 geholt und sind immer noch ungeschlagen, haben noch 2 Spiele. Und es ist einfach schön geil, im Mai Meister zu werden.
Liebe Grüße an Leverkusen, so macht man eine Meisterschaft klar.
Genau, und wir sind bisher auch noch ungeschlagen.
Ihr könnt ja sogar noch verlustpunktfrei bleiben. Hast du mit sowas gerechnet am Anfang der Saison, dass das drin ist?
Also für uns war klar, wir wollen aufsteigen. Als klar war, dass drei Mannschaften aufsteigen, war für uns nur der Meistertitel gezählt. Und dass wir den jetzt erreicht haben, ist eine Riesensache. Das ganze Team hat zusammengehalten, wir haben so viel trainiert, damit wir den Titel holen. Und es ist einfach... Wir sind einfach, können stolz auf uns sein, dass wir unser Ziel, das wir ausgerufen haben vor der Saison, so früh erreicht haben. Ja.
Was sind denn dann die nächsten Ziele? Oder erstmal noch die zwei Siege noch holen, um zu sagen, komm, Hüte, reine Weste. Oder aber denkst du auch schon weiter, was über die Saison hinaus dann in der nächsten Saison ansteht?
Ja, natürlich. Wir sind schon weiter am Planen. Aber jetzt heißt es erstmal Saison erfolgreich abschließen, ungeschlagen abschließen. Dann geht es für uns alle erstmal in den Urlaub zusammen und dann greifen wir wieder an. Ab August geht die Vorbereitung los und dann haben wir natürlich wieder weitere Ziele.
Der kleine Blick noch nebenan, ihr baut ja die nächste Jugendmannschaft auf, das hast du ja bei deinem letzten Gastspiel ja schon gesagt. Kannst du uns da vielleicht mal kurz ein Status-Update geben, wie es denn bis da jetzt angelaufen ist?
Status, wir haben Probetrainings, wir werden die U15-Mannschaft auf jeden Fall melden. Wir haben ein Trainerteam, das steht, also läuft, kommt.
Dann feiert schön. Ich glaube, das war nicht das einzige Bier heute.
Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken, wie lange die Stimme noch mitmacht. Aber wir feiern heute und unsere beiden anderen Damen oder Jugendmannschaften sind ja auch noch im Aufstiegsrennen. Deswegen werden wir auf jeden Fall Gas geben, damit es weiter so läuft.
Dann nochmal herzlichen Glückwunsch und bis ganz bald wieder bei uns am Stammtisch.
Vielen Dank, danke. Ciao. Servus.
Also ich glaube, man hört schon, die Laune war gut, die Stimme war schon leicht angefeuchtet. Ich glaube, es sind nicht nur Bierduschen geblieben, es ist auch wenn ich es richtig gesehen habe, war da eine Magnumflasche, die da geploppt ist, auf dem Feld noch. Also herzlichen Glückwunsch auch vom Giesinger Bergfest-Team an die Löwinnen 1. Ich habe die Zahlen nochmal rausgesucht, also 8-0 Sieg gegen den FC Fasanerie Nord. Das war der 16. Sieg im 16. Saisonspiel. 2 Spiele stehen noch aus, Torverhältnis 67-5. Jetzt. Eine Hausnummer.
Okay, das ist eine Ansage.
Und wir werden auf alle Fälle dranbleiben und verfolgen, wie es weitergeht. Wie gesagt, die Löwinnen 2 und auch die U17, die haben noch... Die sind auch noch gut im Aufstiegsrennen. Also es könnte gut sein, dass da in den nächsten Wochen noch mehr Grund zu feiern ist. Dann schwenken wir mal um auf die Herren der Zunft. Wir haben es vorhin schon gesagt, Anja, wir sind, glaube ich, alle froh, dass diese Saison vorbei ist. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dieses 0-2 gegen Bielefeld, dieses im letzten Spiel, das ist irgendwie... Man kann nur froh sein, dass es im letzten Spiel um nichts mehr gegangen ist. Hätte, wenn und aber, klar, es ging für beide Mannschaften um nichts mehr. Ich persönlich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass man sich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen besser aus dieser Saison verabschiedet, die eh schon nicht schön gewesen ist. Man hätte da so ein bisschen noch mit einer guten Laune rausgehen können. Das hat man verpasst. Finde ich ärgerlich. Macht das Kraut nicht mehr fett, aber trotzdem, es ist einfach... sehr, sehr ärgerlich und einfach auch unnötig. Und über Spiel wollen wir gar nicht reden. Lass uns lieber ein kleines Gesamtfazit ziehen aus dieser Saison. Ich habe extra mal mir die Mühe gemacht, ein paar Zahlen rauszusuchen, um mal eine Einordnung auch zu haben in dieser Saison. Aha. Also 60 hat die Saison auf Platz 15 beendet. Diese Niederlage hat also auch einen Platz gekostet, wenn man sich noch hat von Bielefeld überflügeln lassen. Ist jetzt ein kleiner Schönheitsfehler, könnte man sagen, ist aber auch die schlechteste Platzierung von 60 München seit Drittliga-Zugehörigkeit. Man hat 40 Tore geschossen, das sind die wenigsten seit der Saison 16-17. Man hat nur 13 Siege eingefahren, das sind die wenigsten seit 18-19. Man hat 18 Niederlagen kassiert, das sind die meisten seit der Saison 16-17. Und 16-17 war ja das Zweitliga-Abstiegsjahr. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass 60 mit 18 Niederlagen nicht absteigt. Also das ist auch ein Wahnsinn. Und jetzt kommt das Kuriosum an der Geschichte. 60 hat ja auch nur 42 Gegentore kassiert. Und das sind die zweitwenigsten seit der Drittliga-Zugehörigkeit. Also das Einzige, womit man tatsächlich über die Saison hinaus wirklich zufrieden sein kann, das ist der Gegentorschnitt. Aber ansonsten sind diese Zahlen alarmierend und entlarvend, würde ich sie jetzt mal nennen.
Alles in allem ist es erschreckend, auch dass du dich im letzten Spiel so präsentierst, weil eigentlich willst du da ja im Guten nochmal gehen. So ein positives Ergebnis schaut da am Ende dann doch gut aus. Wenn du auf die Tabelle blickst, ja, dann war das schon arschknapp und nichts, auf was du stolz sein kannst in dieser Saison. Und ich glaube, da müssen sich einige hinterfragen. Nicht nur Spieler. Alles rundum.
Servus Löwenfans. Ich bin, ja, Flo wird es bestimmt schon gesagt haben, nicht dabei in dieser Folge und melde mich entsprechend mit einem kleinen Saisonfazit. Es ist die letzte Folge dieser Saison, deswegen wäre ich gerne dabei gewesen. Es funktioniert aber aus verschiedenen Gründen nicht. Mein Saisonfazit fällt ja relativ kurz aus, denn ich muss sagen, es gab keine Saison in meinem mittlerweile 25-jährigen Löwen-Fan-Dasein, die so mit einer Wurstigkeit an mir vorbeigegangen ist wie die letzte. Vor allem halt emotionaler Natur, da war irgendwie ja nichts wirklich greifbar. Es war kein Fußball, der einen begeistert hat. Die Punkteausbeute spricht für sich, der Tabellenplatz spricht für sich, auch das Torverhältnis oder die Torausbeute spricht für sich. Die Löwenspiele waren in dieser Saison die Spiele mit den wenigsten Toren. Wenig Tore geschossen, wenig Tore kassiert. Naja, was soll man dazu sagen? Man kann nur hoffen, dass es besser wird, nicht nur sportlich, sondern eben auch vom, wie es Flo immer sagt, Kui her, vom Gefühl. Das ist wirklich bei mir, kann ich persönlich sagen, sehr stark abhanden gekommen mit Blick auf 60. Ich bin fest davon überzeugt, dass es irgendwann zurückkommt. Es gab diese Phasen immer mal wieder. Ich glaube, jeder Löwenfan kann es nachvollziehen. Deswegen, es braucht nur einen kleinen Funken, um dieses Feuer wieder zu entfachen. Aber ich sehe gerade diesen Funken nicht. Ich bin echt gespannt, was sich jetzt tut auf dem Transfermarkt. Der erste hat er jetzt schon unterschrieben. Und ein paar weitere sollen folgen. Ich setze da vor allem auf Namen wie Patrick Hopsch, der natürlich in Haching gezeigt hat, was er kann, zum einen. Zum anderen aber auch einer ist, der eine absolute Identifikationsfigur werden kann, der zu einem Gerüst der neuen Löwen werden kann, als Sohn eines ehemaligen Löwenspielers, aber auch als bekennender Löwen, ja mindestens Sympathisant, wenn nicht sogar Anhänger. Deswegen setze ich da große Hoffnungen in die Neuzugänge, die in den nächsten Tagen ja, wohl bekannt gegeben werden. Ansonsten stimmt mich wenig positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch das 0-2 jetzt zum Abschluss gegen Bielefeld, naja, sprach ja Bände und drückte irgendwie diese Wurstigkeit, die sich durch die Saison zog, aus. Ein Spiel, nicht Fisch, nicht Fleisch, keiner, ja, weiß ich nicht, konnte oder wollte mehr. Es war wohl eine Mischung, viele Spieler verabschiedet. Der Löwe wird ein neues Gesicht bekommen und man muss sagen, es ist gut so. Ich hoffe, dass das neue Gesicht besser, aufregender, spannender ist und einfach das Feuer im Löwenfan wieder entfacht. Und ich weiß, mir geht es da nicht als Einziger so. Es gibt viele Löwenfans, ich habe mit einigen gesprochen. Man liest es auch in Fanclub-Berichten und so, dass das Interesse am Löwen abnimmt. Und das ist eine Situation und eine Entwicklung, die keinem im Verein gefallen dürfte. Und da trägt natürlich auch das Geschehen abseits des Platzes bei. Das brauchen wir hier nicht breittreten. Wird sich in den nächsten Wochen auch einiges tun. Gibt es kein richtig oder kein falsch. Es gibt nur den einen Weg und den kleinsten gemeinsamen Nenner, der 60 München. Wir legen diese Platte seit Monaten auf oder seit es uns gibt. Deswegen, ja, da wird sich wahrscheinlich auch nach der Mitgliederversammlung nichts dran ändern. Aber ja, der Wille ist ja betont worden auf einer Veranstaltung in der letzten Woche, da ja, zumindest in eine gemeinsame Richtung zu denken. Ob man dann geht, ist die andere Frage. Ich bin gespannt, was passiert in den nächsten Wochen. Und ja, es wäre zu viel gesagt, wenn ich sagen würde, ich freue mich auf die neue Saison. Ich freue mich vor allem, dass es vorbei ist, dass die Sommerpause jetzt kommt und dass man einiges reflektieren kann, was in den letzten Wochen und Monaten so passiert ist. Und dann wird dieses Feuer hoffentlich wieder kommen. Ich bin davon überzeugt. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Sommerpause. Genießt es. Genießt auch die fußballfreie Zeit. Auch ohne Fußball geht es im Leben. Und dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder. Und Anja und Flo, viel Spaß noch am Stammtisch.
Also ein weiter so kann es definitiv nicht geben.
Nee.
Wird es auch nicht geben, angesichts der Kaderveränderungen, kommen wir ja auch noch gleich dazu. Es bleibt dabei, dass es war, eine Saison zu vergessen. Da waren schon Höhen auch dabei. Wir erinnern uns an die ungeschlagene Serie unter Argyros Yannickis. Da hast du, finde ich, auch gesehen, was grundsätzlich mit dieser Mannschaft funktionieren kann, wenn wirklich jedes Rädchen greift. Du hast dann aber auch sofort gemerkt, wie fragil das ist oder wie fragil es werden kann, wenn wieder Gegenwind kommt. Und wenn ich mir jetzt eine Saison malen würde, was ich mir jetzt wünsche für nächstes Jahr, dann ist es erstmal Stabilität. Tatsächlich. Weniger Achterbahn, mehr Stabilität, aber auch Stabilität, was Verantwortliche angeht. Also bitte nicht nochmal einen Geschäftsführer wechseln, nicht nochmal einen Trainerwechsel, sondern mit Köpfchen was aufbauen. Das wäre jetzt so ein bisschen meine Hoffnung für nächstes Jahr. Ich glaube, das würde der Löwenseele auch gut tun. Es wird einen Neustart geben und vielleicht schauen wir dann doch gleich mal drauf, wer jetzt den TSV 1860 verlässt. Wir sind bei 13 Abgängen insgesamt. Ich würde sagen, wir gehen die drei nach mal langsam durch. Ich glaube, wir haben beide wahrscheinlich zu dem einen oder anderen mehr Gedanken, zum anderen weniger Gedanken. Lass uns einfach mal durchgehen. Wer schon klar war, war Finn Lagmacher. Das müssen wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht nochmal durchkauen. Wir sagen, es ist schade. Der Wechsel ist aber nachvollziehbar zu Darmstadt, ja. 98.
Aber trotzdem, ich bin Lakenmacher-Fangirl. Der wird uns wehtun, der Abgang.
Er tut weh. Er tut, finde ich, auch menschlich weh, haben wir schon gesagt. Er hat aber durchklingen lassen, wie wohl er sich eigentlich in München gefühlt hat. Ich glaube, es klingt nicht so, als wäre es ein Abschied auf ewig. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der vielleicht in irgendeiner Form nochmal aufschlägt. Jetzt erstmal zweite Liga, Reifen, Darmstadt. Bin ich gespannt, nächstes Jahr in der zweiten Liga, die ja dann auch sehr speziell sein wird. Gehen wir weiter. Den, der zu erwarten gewesen ist und ich glaube, jeder so gehofft hat, dass es nicht dazu kommt, ist Mansur Orotagba. Der verlässt 60 München. Nochmal der Hinweis, es ist für uns Pfingstmontagabend. Stand jetzt wissen wir noch nicht, wo es hingeht. Wir wissen nur, dass der Vertrag nicht verlängert worden ist. Es hätte eine Klausel gegeben mit einer bestimmten Anzahl an Einsatzzeiten. Die ist nicht erreicht worden, über die gesamte Saison nicht. Man hat sich auch sonst mit Gesprächen nicht mehr einigen können. Mansur Orotagba, sehr, sehr schade. Der tut weh, vor allem, weil er ablösefrei geht.
Ja. Hätte man früher im Blick haben können, hätte man früher selbstständig binden können, fällt mir dann nur ein.
Ja. Ein Thema, was wir immer mal wieder haben bei 60, so ehrlich muss man sein. Aber das muss man jetzt auch fairerweise dazu sagen, wir haben jetzt ein Geschäftsführer-Duo mit Christian Werner und Oliver Müller. Das war jetzt nicht mehr unmittelbar ihr, also sie haben versucht, das noch aufzuräumen. Da ist in der Vergangenheit etwas verschlafen worden. Das muss man, glaube ich, so deutlich sagen, an welchen Gründen es auch immer gelegen hat. Ob von der einen Seite keine Gesprächsbereitschaft war, ob von anderen was verschlafen wurde, vielleicht ist es beides. Fakt ist, da ist in der Vergangenheit, also aus diesen Fehlern muss man lernen, das haben wir auch schon oft gesagt, aber das darf halt so nicht sein. Du kannst immer Talente haben, aber die dürfen dich halt nicht ablösefrei verlassen. Das darf nicht passieren, du musst dann wenigstens entschädigt werden. Ja, sehr, sehr gemein und tut sehr weh, war aber dann leider dann auch so ein bisschen zu erwarten. Dann haben wir einen Abgang, Julius Schmidt, okay, dritter Keeper, Der war da, wenn er mal auf der Bank sitzen musste, wenn Marco Hiller verletzt war und die Nummer zwei mit Richter im Tor war. Er konnte sich nie wirklich zeigen. Also deswegen, ich glaube, dem tut eine Luftveränderung grundsätzlich gut, um woanders ein bisschen weiter zu reifen. Mal gucken, wie weit es mit dem weitergeht. Recht viel mehr, glaube ich, müssen wir zu Julius Schmid nicht sagen.
Mm-mm.
Dann kommen wir aber zu, nennen wir es mal so ein bisschen prominenteren Namen, Philipp Steinhardt. Das war ein Aufstiegsheld.
Yeah.
Muss man ganz deutlich sagen. Große Verdienste um 60 München. Auch einer, der sich reingehauen hat. Für meinen Geschmack immer mal wieder so zwischen Genie und Wahnsinn. Immer auch mal für einen Bock leider auch gut. Dann aber wieder ein teilweise mit seinen Elfmetern, die er lange Zeit ja als Verantwortlicher geballert hat, sehr stabil. Eigentlich immer da, wenn du ihn auch gebraucht hast. Und jetzt kommt dieser böse Satz. Ich glaube, da ist einfach die Zeit in Giesing abgelaufen gewesen. Er hat in dieser Rolle, in dieser Saison auch nicht mehr die große Rolle gespielt. Und wenn man ehrlich ist, er ist so viel, zumindest sportlich, auf dem Platz während den Spielen nicht abgegangen.
Nee, leider. Leider sehe ich das ähnlich wie du. Obwohl ich Philipp Steinhardt immer so gern im Löwentrikot gesehen habe. Also wenn man sich überlegt, dass der insgesamt 17 Spielzeiten für uns aufgelaufen ist. Ja, wahrscheinlich aus Löwenseelensicht der schlimmste Abgang. Aber wir werden ihn kompensieren können.
Davon gehe ich aus. Er kam ja im Sommer 2017 in die Regionalliga, um 60 nochmal zu helfen. War ein wichtiger Faktor, dass man den Sprung zurück in den Profifußball geschafft hat. Er ist jetzt 31, er wird im Juli 32. Das ist jetzt noch einmal der Wechsel. Ich bin gespannt, wo er unterkommt, ob es nochmal dritte Liga ist, ob es eine Etage tiefer geht. Ich würd mich für ihn freuen, wenn er nochmal irgendwie so zwei, drei Jahre in der dritten Liga vielleicht spielen kann. Ich weiß nicht, ob er vielleicht ohne, also wir streuen jetzt hier keine Gerüchte, das ist jetzt nur so ein Gedankenspiel. Ich könnte mir vorstellen, dass der einer für Unterhaching sein könnte.
Hey, ich habe mich auch mir gedacht.
Also,
weil die Steinhardt sind ja hier auch Sesser.
Ja.
Die Frau spielt hier Handball. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, sie spielt, ich weiß nicht, ob sie weiterspielt oder nicht, habe ich jetzt zuletzt nicht verfolgt. Aber die sind hier sesshaft. Also die haben hier Wurzeln, ja, und eigentlich sehe ich den nicht fernab der bayerischen Gefilde.
Mm-mm.
Und dann kommt nicht mehr so viel in Frage.
Vor allem auf der Spielhöhe. Ja. Sollte Würzburg den Sprung schaffen, könnte das noch eine Option sein in die dritte Liga. Wie gesagt, wir wissen jetzt nichts von Gesprächen oder sonst irgendwas, aber ja, nur so von der logischen Option könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es ihm wünschen, wenn er da nochmal irgendwie so 2 Jahre noch irgendwie mitmachen kann. Das wäre eine feine Geschichte. Dann kommen wir zu jemanden, und da hat sie, oder ich glaube, jetzt kommen wir zu vielen Namen, die vielleicht gar nicht so lange da sind, aber wo es sich irgendwie angekündigt hat, dass das nicht weitergeht. Albion Frenetzi. Das ist so ein Unvollendeter, der nie konstant das gezeigt hat im Löwentrikot, was er eigentlich kann. Er hat es immer wieder mal aufblitzen lassen. Aber irgendwas hat irgendwo immer nicht gepasst. Und das ist eigentlich schon wieder tragisch. Ich bin weit davon entfernt, jetzt draufzuhauen. Das lag ganz bestimmt an ganz vielen Faktoren, warum er diese Möglichkeiten nicht so hat zeigen können.
Also ich habe schon immer gedacht, dass wenn der zu uns kommt, dass der so einen Unterschied machen kann, weil der ist ein geiler Kicker und der hat mir bei Türkgücü schon immer sehr gut gefallen.
Er war mitunter der gefährlichste Spieler dort.
Genau. Ich glaube, ja, wie du gesagt hast, irgendwas hat immer nicht wahrscheinlich gepasst, dass er sich voll und ganz entfalten konnte. Also
er hat gefühlt auch seine Position nicht so gefunden.
Ja, also, mir tut's aber leid, weil ich gerne ihn besser gesehen hätte und ich glaube, dass er es auch kann. Also ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass er es kann.
Wir werden es nicht rausfinden, woran es gelegen hat. Aber auch dieser Abschied hat sich angedeutet. Es hat halt irgendwo nicht gepasst. Auch so ein gefühlter Unvollendeter. Da kommen wir gleich zum nächsten. Wo ich sage, jetzt nur mit Blick auf die Rückrunde, ach ja, der war ja auch noch da. Das meine ich jetzt nicht böse. Aber in der Der kam auch mit viel Vorschusslorbeeren und das ist Erol Zinolahu. Der hat es in der Hinrunde öfters mal aufblitzen lassen, aber auch eben nur aufblitzen lassen. Da muss man auch fairerweise sagen, 60 war die wahrscheinlich jetzt emotional größte Station und wo er die größten Möglichkeiten gehabt hätte. Aber mehr als aufblitzen war es halt nicht. Und Akiros Yannickis, das hat ja hinten und vorne nicht mehr gepasst.
Also mir wurde der von Bayreuth-Fans mit ganz viel Vorschusslorbeeren angekündigt, dass das quasi unser neuer Heilsbringer wird. Ich weiß noch, als wir das erste Spiel gemeinsam von ihm gesehen haben, der ist wirklich, ich glaube das wirklich, dass das ein netter Mensch ist und ein guter Kicker. Aber ich glaube, es ist was anderes, wenn du den Löwen auf der Brust trägst oder Bayreuth. Das sind schon zweierlei Maßstäbe. Aber ich weiß noch, wie der gepumpt hat, wie so ein Rohrspatz im ersten Spiel. Wo wir alle drei gesagt haben, boah, also jetzt bei 70 Minuten kannst du jetzt noch nicht so lospumpen oder was ja. Das war. Ja, da war ich schon nicht mehr überzeugt. Da habe ich mir schon gedacht, so. Also, weiß ich nicht, ob in Bayreuth die Fußballspiele 90 Minuten gehen, keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, was ich mir da angeboten habe, da als Heilsbringer.
Ja, nein, also fairerweise muss man sagen, er hat auch 68 Spiele für Union Berlin gemacht. Also es hat schon mal woanders auch gut funktioniert, auch auf einer größeren Ebene. Aber da ist nicht mehr viel gegangen. Also unter Akiros Yannickis, jetzt gucke ich extra mal, er hat unter Yannickis hat er genau 4 Spiele gemacht. Und das waren Einsatzzeiten von 61 Minuten, 19, 14, 15.
Es ist halt auch schwierig. Und
er war teilweise nicht mal im Kader.
Ja, und ich glaube, viele Spieler, die jetzt auch gehen, es ist ein neuer Trainer da, der setzt auf was anderes, der hat die nicht geholt, der steht vielleicht nicht zu 100% dahinter. Das ist immer scheiße für einen Spieler, weil unterbewusst, ich kann mir nicht vorstellen, egal wie alt du bist und egal auf welcher Position du spielst und egal wie hoch du gespielt hast, das kommt immer ein bisschen durch. Weil du kannst deine Leistung dann abrufen, wie du willst, aber wenn du nicht in sein Gefüge passt, dann passt du halt nicht rein. Und wenn du den Rückenwind deines Trainers nicht spürst, dann läuft für dich die Zeit ab. Dann läuft sie für dich selber ab, weil du sagst, ich kann hier nicht mehr Fuß fassen, ich muss weiterziehen. Ich bin jetzt ein Reisender und Reisende soll man nicht aufhalten. Und wenn es bei uns scheiße gelaufen ist, dann, wenn du gehen willst, geh. Und ich wünsche dir, dass es in der nächsten Station besser klappt. Weil das haben sie alle miteinander verdient.
Ja, so, bin ich der festen Überzeugung. Beim nächsten ist es ähnlich. Kahn Kurt, 1 Jahr, 60 und wieder weg. Und der hat eigentlich auch stabil angefangen. Ich weiß noch, zu Saisonbeginn haben wir alle gesagt, boah, der als Rechtsverteidiger, wow, das fruchtet. Das hat sich dann auch mit der Zeit so ein bisschen verändert. Und wenn wir jetzt mal, also das ist schon echt hart. Er hatte beim unglücklichen 0:1 gegen Jan Regensburg am 4. November hatte er nochmal einen Einsatz über 90 Minuten. Das war Spieltag 14 und danach hatte er noch genau 2 Einsätze. Einmal jeweils über knapp eine halbe Stunde. Ansonsten war er entweder 90 Minuten auf der Bank oder gar nicht erst im Kader.
Da schließt du im Kopf auch ab. Das ist auch okay.
Ja. Also stark, stark angefangen, aber extrem stark auch nachgelassen. Er scheint sie dann auch nicht mehr aufgedrängt zu haben. Also dann ist es auch folgerichtig, dass der Vertrag ausläuft und das Kapitel beendet ist. Harte Worte, aber so ist es nun mal.
Ja.
Auch ein bisschen, also grundsätzlich ist es immer schade, wenn was nicht funktioniert. Klar. Etwas, was teilweise ganz okay funktioniert hat, aber wo halt einfach die Leihe ausläuft, ist Kilian Ludewig. Da war klar, der kommt auf Leihbasis von Red Bull Salzburg. Das war auch ein Auf und Ab bei Kilian Ludewig. Der hatte aber zwischenzeitlich ein, wie ich finde, doch ganz gutes Standing eigentlich bei 60. Hat sich zu einer sehr, sehr guten Alternative auch gemausert, auch und vor allem unter Akiros Yannickis. Der hatte so ein bisschen Startschwierigkeiten, wo wir lange Zeit gedacht haben, der kam auch mit relativ vielen Vorschusslorbeeren, eigentlich ein Könner, auch hat ja auch bei Schalke 04 eine Handvoll Spiele schon gemacht gehabt, hat sich dann reingekämpft, war immer eine Alternative, hat auch viele Spiele über volle Distanz gemacht. Da ist aber halt einfach die Leihe zu Ende. Und wenn man sich nicht auf eine weitere Leihe einigen kann, entweder aus organisatorischen Gründen, aus taktischen Gründen, auch aus finanziellen Gründen, alles möglich, dann ist es so. Das ist die Gefahr bei Leihgeschäften.
Ja.
Ich hätte ihn gern noch ein Jahr gesehen. Das ist so einer, ich glaube, der hätte 60 im nächsten Jahr auch nochmal gut getan.
Ja.
Bin ich der festen Überzeugung.
Bin
Schade
ich dabei.
ist jetzt so. Aber wie gesagt, das Risiko bei solcher Art Leihgeschäften, die ist gegeben. Jetzt glaube ich, kommen wir zu einer Personalie, die tut dir persönlich weh. Denn ein Manni Starke ist auch weg.
Lass ich nicht gehen. Ich hätte den Vertrag verlängern. Ja, sorry, der hat so brillante Spiele für uns gemacht. Der war überall einfach in den ersten Spielen. Dann war er zwischenzeitlich, glaube ich, mal krank. Da ist er dann aus der Startelf rausgeflogen, oder? Da habe ich euch geschrieben, wo ist der?
Also er hatte einmal einen Hexenschuss, einmal waren es Adduktorenbeschwerden.
Ja, über 30 kommt der Hexenschuss schon.
Ja, und er hatte natürlich auch eine 3-Spiele-Rotsperre zwischendrin mal.
Ja. Aber mich hat am Ende auch immer gewurmt, dass er gar nicht mehr so zum Zug gekommen ist.
Ja, er war oftmals entweder nicht im Kader oder saß halt 90 Minuten auf
Ja.
der Bank. Also in der Rückrunde sind seine Einsatzzeiten definitiv nach unten gegangen. Das spricht auch dafür, dass da einfach der Spielertyp nicht dem entspricht, was Agirios Giannikis in seinem Team
Ja.
benötigt.
Was ich aber nicht verstehe, weil einen, der sich den Arsch aufreißt und ungefähr überall immer rumtanzt, damit er alles, weil er Bock hat, weiß ich nicht. So einen brauche ich immer.
Ja, aber ich habe den Eindruck, Agirios Giannikis will auch einen schnelleren Fußball spielen, als es beispielsweise Maurizio Capacci getan hat. Und man muss halt auch einfach festhalten, dass Manni Starke einfach auch 33 ist. Und der schnellste Spieler war er halt nun mal nicht.
Ich muss Spieler in diesem Alter verteidigen. Wir machen ganz viel durch periphere Szenen wett. Wir sind da schon, weil wir wissen, dass der Ball dahin kommt.
Okay.
Außer wir verschätzen uns mal, dann haben wir aber auch nicht mehr die Chance hinzukommen, im Gegensatz zu einem 20-Jährigen. Das muss dann auch mal okay sein.
Ja, ich muss
Naja,
sagen,
finde ich sehr
grundsätzlich
schade.
ich hätte einen Manni Starke schon auch gerne gesehen, auch mit dem Wissen, dass er also nächstes Jahr einfach eine deutlich verjüngte Mannschaft bei 60 München spielen wird. Das ist so einer, ich glaube, da hätten viele Junge auch noch irgendwie so einen
Ja.
Fixpunkt gehabt. Und sei es nur im Training vielleicht. Also, aber ja. Wir
Ich glaube, es
werden.
ist auch was, wenn der quasi auf der Bank draußen sitzt und du als Junger spielst. Du weißt, wenn es bei dir jetzt nicht so klappt, da kommt einer, der sich immer den Arsch aufreißt. Der ruft immer seine 98% ab. Der fällt nicht runter, so in der Regel. Sowas
Ja.
tut Jungen schon gut. Und deswegen, wir haben ja da schon mal drüber geredet. Ich bin kein Fan davon, wenn du nicht genug alte Bausteine im Team hast, die junge Spieler führen können und heranbringen können. Die sind für mich essentiell und ich habe ein bisschen Angst, dass es sehr, sehr jung wird.
Ich gehe fest davon aus, dass es, dass dieses Team sehr, sehr jung wird. Und ja, ich glaube, bei Manni Starke sind wir uns einig, wäre schön gewesen. Aber nochmal, 60 muss den Gürtel enger schnallen. Deswegen wird es da Härtefälle gegeben haben. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass ein Manfred Starke jetzt eher so ein besserer Verdiener gewesen ist. Alleine
Ja.
schon wegen seiner. Wegen seiner Erfahrung. Wir gehen weiter. Abdenego Nankishi. Der war auch nur ausgeliehen. War einer der Winterneuzugänge. Und da bin ich so ein bisschen geteilter Meinung. Man hat immer gesehen, was er kann. Die Technik stark, extrem schnell, teilweise auch zu schnell für die Mitspieler. Inwieweit er dann effektiv hier auch mit angekommen ist. Und inwieweit er hier hätte auch noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen können, auch vielleicht mit einer Ausweitung der Leihe über die Saison hinaus. Einerseits denke ich mir, wäre cool gewesen, und andererseits denke ich mir, naja, aber 60 verliert jetzt auch nicht wirklich viel. Das Potenzial hätte er gehabt.
Aber wenn er so pfeilschnell ist, hätte er vielleicht ein Baustein für nächste Saison sein können. Aber Thema Laie halt wieder. Punkt.
Ist auch Thema Laie. Und ich sag mal, wenn er ein Thema war, dann wird man Gespräche auch mit Werder Bremen geführt haben, von wegen, na, wie schaut's aus? Geht da noch eine Saison? Aber er ist verabschiedet worden, Thema also damit auch beendet. Und jetzt kommen wir noch zu zwei Namen. Ich glaube, die können wir relativ schnell behandeln. Das sind Devin Süher und Milos Zuzic. Das sind zwei Junge, die haben mehr als reinschnuppern, haben sie eigentlich nie gemacht in der ersten Löwenmannschaft. Da ist einfach der Weg bei 60 München zu Ende. Sie haben sich nicht durchsetzen können und irgendwann musst du auch. Es klingt jetzt vielleicht böse, aber dann musst du auch den neueren Talenten, die hinten nachkommen, dann auch den Platz freiräumen. Die wird man jetzt in der Profi-Elf nicht so sehr vermissen. Das ist einfach, da schließt sich einfach ganz klassisch einfach ein Kapitel.
Ja.
Jetzt wird es aber ein bisschen interessanter, denn zwei deren Verträge auslaufen. Die sind aber nicht verabschiedet worden. Und wie gesagt, wir reden jetzt vom Pfingstmontag. Möglicherweise werden wir überholt,
Du
wenn
hast
ihr das
Niklas
Bergfest
Tarnath
hört.
vergessen.
Oh, scheiße, ich habe ja, genau, Entschuldigung. Niklas Tarnath. Ah, Niklas Tarnath. Ich würde den unter ganz großes Missverständnis abheften.
Warum?
Ich habe das Gefühl, der ist nie richtig angekommen. Und ich habe ehrlicherweise nie so ganz verstanden, warum der so hoch gehandelt wurde. Der hat ja in der Hinrunde unter Maurizio Jakobacci viel Einsatzzeit bekommen. Und ist da eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, immer eigentlich ganz, ganz solide. Er war
Ja.
solide, aber ist auch immer, also gefühlt war da so ein Fixpunkt. Ich konnte nur nicht verstehen, warum der wirklich so ein Fixpunkt war. Weil er für mich eher so mitgeschwommen ist. Also, ich habe ihn über
Weil
die
er dir
gesamte
nicht, weil er dir nicht
Rückrunde.
aufgefallen ist, meinst du, in diesen Spielen?
Er ist mir nicht aufgefallen, dass er mal, also auf der Position, die er hat, als defensiver Sechser. Das
Ja.
sind jetzt nicht die, zugegebenermaßen nicht die Spieler, die auffälligsten sind. Denken wir mal an
Nee.
einen Daniel Wein oder so. Ja. Aber gefühlt, denn ein Daniel Wein in der Vergangenheit war immer so, wenn er gefehlt hat oder wenn der aus dem Spiel war, hat sich die Statik verändert. Wenn ein Niklas Tarnath mal ausgewechselt wurde, hat sich die Statik des Spiels überhaupt nicht verändert. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Er war für mich nie ein essentieller Baustein. Und anscheinend war das für Argyros Giannikis auch nicht, weil ab dem Zeitpunkt, als der Trainerwechsel vollzogen war, war Tana zweimal im Kader. Über 90 Minuten auf der Bank und ansonsten war er gar nicht mehr erst im Kader. Deswegen für
Also ich
mich.
mochte ihn schon als Spieler, weil er ist zwar nicht so positiv aufgefallen, was du vielleicht als Mitschwimmer einordnest, aber Spieler, die vielleicht auch unauffällig über 90 Minuten sind, da ist der entscheidende Faktor eigentlich so in der Statistik dann bei null. Das heißt, der macht weder einen Fehler, noch greift er vorne essentiell ein, aber er ist routiniert auf seiner Position und spielt es einfach solide runter, sodass man es als festen Baustein hat, auf den man sich verlassen kann.
Also
Weißt du, was ich meine?
sehe ich, aber wenn wir jetzt sagen, für was steht Niklas Tarnath, der ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Der hat es geschafft. An den ersten 11 Spieltagen war er 10-mal im Einsatz und hat es geschafft, da gleich eine Gelbsperre zu kassieren.
Ja, das ist emotionale Sache manchmal.
Nein, also alleine aufgrund der Rückrunde, das ist. Das war vorbei.
Ja, da war
Also.
es auf jeden Fall. Also da war er auch einfach dann in der Rückrunde war er weg aus meinem Hirn dann auch.
Ja.
Das muss ich dann schon zugeben. Der ist dann, leider Gottes, ist der wirklich dann gar nicht mehr genannt worden. Ich habe den dann immer nur noch bei der Frage der Woche auf TikTok gesehen.
Ja. War halt nix. Also, wie gesagt, Thema beendet. Und die beiden Löwen-Youngster hatten wir angesprochen. So, jetzt kommen wir zu den zwei Löwen, die eigentlich, die schon lange da sind, deren Verträge auslaufen, die aber nicht verabschiedet wurden, was dafür spricht, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und ich hoffe, dass das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist. Wir reden hier von Fabian Greilinger und von Tim Rieder. Und wenn es irgendwie möglich ist, bin ich der Meinung, musst du diese beiden Spieler halten. Du hast das meine ich jetzt positiv, Kampfschwein Greilinger, ja, immer mal wieder für einen Bock auch gut, aber das ist einer, der lebt den Löwen, jetzt sind wir wieder beim Stichwort Identifikation, auf dem Flügel, sei es defensiv oder offensiv, das ist einer, den kannst du gefühlt immer bringen, mal von der Bank, mal als Stammspieler, je nachdem, in welcher Form er sich befindet. Und Tim Rieder ist einer, auf dessen Erfahrung im zentralen Mittelfeld würde ich nicht verzichten wollen. Auch egal, ob er von der Bank kommt oder ob er vielleicht ein Fixpunkt sein kann im Aufbauspiel. Fände ich sehr wichtig, wenn man die halten kann.
Ja, fände ich auch beide enorm wichtig. Tim Rieder auch in Anbetracht dessen, wenn die Mannschaft stark verjüngt wird. Das ist natürlich schon so ein Spieler, den man inzwischen mit dem Löwen schon verbindet. Und wo man vielleicht auch, wenn man kommt, schon weiß, da ist Tim Rieder. Dem widerspreche ich vielleicht nicht so, wenn der mir Anweisungen gibt. Da höre ich mal drauf. Der weiß schon, wie der Laden funktioniert dort.
Stallgeruch, der kann dir
Ja.
dieses Löwendenken
Ja.
vermitteln.
Ja, und er ist einfach eklig als Gegner. Das ist schon einer, vor dem du Respekt hast.
Ja.
Ich will nicht, dass der gegen uns spielt. Also den sollten sie ja schnell verlängern.
Ich glaube, auch da wird was an den Finanzen hängen. Da wird es, Bauchgefühl würde sagen, da geht es darum, kann man den Vertrag verlängern, vielleicht zu ein bisschen geringeren Bezügen oder so. Also es ist kein Geheimnis, dass ich sie sparen muss.
Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr euer erstes Trikot bekommen habt? Also ich noch ziemlich genau. Ich war ein kleiner Bub, wahrscheinlich so 5 oder 6 Jahre alt. Und meine Begeisterung für die Löwen, die begann da gerade so richtig zu wachsen. Und ich wollte das unbedingt der ganzen Welt zeigen. Aber ein neues Trikot, das kam für meine Eltern nicht in Frage, weil ich war gerade im Wachstum logischerweise und nach ein paar Monaten, spätestens Jahren, würde mir das Trikot ja sowieso nicht mehr passen. Also musste eine andere Lösung her. Und wir waren dann eines Tages in einem Second-Hand-Laden für Kindermode und da sah ich dieses hellblaue Löwentrikot. Vorne drauf Löwenbräu, hinten leider nichts. Trotzdem war das für mich wie Weihnachten. Aber der Flock musste natürlich sein. Martin Max, Nummer 9. Das hatte ich mir ausgesucht, mein großer Held damals. Und meine Eltern haben mir diesen Wunsch erfüllt in einem kleinen Sportladen, den es ja schon lange nicht mehr gibt, seit vielen Jahren. Vielleicht auch zu Recht, denn der Flock war sehr dick, sehr schwer und ja, überhaupt nicht originalgetreu, sah dem überhaupt nicht ähnlich. Ich habe das Trikot trotzdem geliebt und halte es sogar noch heute in Ehren. Ich weiß genau, wo es ist und ja, vielleicht werde ich das irgendwann mal weitervererben. Mal schauen. Einen zweiten Flock-Fail habe ich auch noch erlebt, beziehungsweise für den habe ich irgendwann selbst gesorgt, vor einigen Jahren. Es war der Start in die Saison 2007, 2008. 60 hatte da gerade 6:2 in Augsburg gewonnen. Viele werden sich erinnern. 3 Tore, Antonio Di Salvo. Und nach ja, Jahren des Leidens war für mein 12-jähriges Ich klar, das wird die Saison. Und ich war voller Euphorie. Und ich hatte damals noch das Trikot aus der Saison, nach dem Abstieg müsste es gewesen sein, mit Bwin auf der Brust, beziehungsweise mit gar nichts auf der Brust. Bwin durfte dann ja nicht Sponsor sein. Also hatte ich ein komplett nacktes Trikot. Vorne da nichts drauf, hinten nichts drauf. Sehr trostlos und passte eben gar nicht zu diesem furiosen Saisonstart. Also, was habe ich gemacht? Ich habe kurzerhand zum Edding gegriffen und mit, ja, eigener Hand, mit eigener Sauklaue die Salvo und die Nummer 9 draufgekritzelt. Eine Vollkatastrophe. Ich habe das Trikot nie wieder angezogen. Es war ja, komplett entstellt. Was ich damit sagen will, wenn ihr Flocks braucht, lasst die Finger vom Edding und auch von irgendwelchen dubiosen Hinterhof-Shops. Vertraut auf die Experten wie auf unseren heutigen Partner Textiltheater. Das Dachauer Unternehmen bedruckt und bestickt Textilien für Firmen, Vereine und auch für Events. Und die Experten der Firma haben 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der textilen Veredelung. Davon profitieren zum Beispiel Handwerksbetriebe beim Bedrucken und Besticken von Arbeitskleidung, aber eben auch Fußballmannschaften oder andere Sportmannschaften. Es muss ja nicht immer Fußball sein. Unter www.textiltheater.com findet ihr alle weiteren Infos und Kontaktdaten für Anfragen. Und das Beste, es kommt jetzt noch, denn wenn ihr dabei den Code BERGFEST18 angibt, BERGFEST18, bekommt ihr 18% auf eure gesamte Bestellung. Den Link zur Seite, den gibt es auch in den Shownotes.
Aber jetzt blicken wir mal in die andere Richtung, denn es hat sich mittlerweile bei 60 was getan. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, 60 wird einen kleineren Etat haben nächstes Jahr. Deswegen wird es sehr, sehr spannend, was ist mit den geringeren Finanzen möglich. Man hat jetzt einen ersten Neuzugang fix vermeldet. Es ist Florian Beer, 21 Jahre alt, Linksverteidiger, kommt vom Absteiger VfL Osnabrück, der VfL. Ja, in der kommenden Saison wieder Gegner von 60 München. Der wird ausgeliehen für ein Jahr. Und ich finde das nicht unspannend. Florian Beer hat letztes Jahr 5 Zweitliga-Einsätze gehabt. Allerdings, so fair muss man auch sein, das waren Kurzeinsätze. Ansonsten war er nicht größer im Kader. Der soll Spielpraxis sammeln. Kann man natürlich kritisch gesehen die Frage stellen, okay, da kommt der Absteiger runter und verleiht ein Spiel, also auf den baut er nicht. Jetzt soll er reifen. Das kann eine große Chance sein, das kann aber in Anführungszeichen auch ein faules Ei sein. Man muss der neuen Geschäftsführung da jetzt auch ein bisschen Vertrauen Vorschuss geben. Die werden sich was dabei gedacht haben. Ich bin jetzt weit davon entfernt,
ich liebe es, wie du immer wieder sagst, ich liebe das, ich muss dich unterbrechen, ich liebe das so hart, wie du jedes Mal, wenn neue Menschen bei uns sind, immer sagst, wir müssen einen Vertrauensvorschuss geben, ich weiß
ja,
nicht,
was das Löwenfans, weil ich der festen Überzeugung bin.
Ja,
das ist meine Überzeugung.
Löwenfans haben schon echt viel Vertrauensvorschuss bekommen, es wäre schön, wenn er kein faules Ei wäre.
Christian Werner und Oliver Müller, die sind dafür verantwortlich, Christian Werner vor allem jetzt auf sportlicher Ebene. Und von seinen Wintertransfers, da hat einer sehr gut funktioniert, das ist Max Reinthaler, der hatte ein Verletzungsproblem. Die anderen, also Elliot Muteba, der soll zum Spieler reifen. Semi Güler hat so bisher gar nicht funktioniert, so ehrlich muss man sein. Und den dritten im Bunde, Nankishi, der ist jetzt wieder weg. Der hat so lala funktioniert. Also die Quote war jetzt so lala. Trotzdem, hier wird eine neue Mannschaft aufgebaut. Ich bin gespannt. Florian Beer, das ist jetzt der erste fixe Neuzugang als Linksverteidiger. Kann auch Innenverteidiger spielen, kann aber auch ins Mittelfeld geschoben werden. Schauen wir mal. Das ist jetzt wieder so der klassische Fall von Ausleihe für ein Jahr. Wenn es funktioniert, dann tut es uns vielleicht weh, wenn er nach einem Jahr wieder geht. Wenn es nicht funktioniert, dann sagst du, naja, okay, er war nur ein Jahr da.
Und wenn er unauffällig spielt, dann will ihn der VfL Osnabrück vielleicht auch gar nicht mehr. Wenn er schlecht ist, bleibt er auch, weil dann wollen sie ihn auch nicht mehr. Wenn er gut ist, geht er wahrscheinlich. Das sind die drei die Wege, die es gibt.
Richtig. Hat alles sein Für und Wider. Dann sind heute am Montag zwei Namen aufgeploppt. Einer ist aufgeploppt und einer ist plötzlich aus Gedankenspielen sehr groß geworden. Fangen wir mal mit dem an, der aufgeploppt ist, den man zuletzt nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist Tunay Deniz. Der ist 30 Jahre alt, kommt laut der Bild vom Halleschen FC, Mittelfeldspieler, also 6er, 8er, 10er kann er spielen. Hat auch den türkischen Pass, ist beidfüßig, würde ablösefrei kommen. Der soll, was man so hört, also er hat erstmal 37 von 38 Ligaspielen gemacht, technisch sehr versiert, soll aber laut Hören sagen, sagen wir so, von der Disziplin soll es da manchmal so ein bisschen eigen sein. Kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich habe den Halleschen FC jetzt nicht so genau verfolgt.
Auch nicht.
Kann spannend sein. Kann spannend sein, also auf der Position Mittelfeld, Allrounder. Man muss ehrlich mal sagen, 37 Spiele, 10 Buden, 7 Vorlagen. Das ist schon nicht so verkehrt. Also halte ich für eine spannende Personalie, wenn es so kommt.
Mhm.
was für 60 sprechen würde, auch für die neue Geschäftsführung, dass der Name halt bisher überhaupt kein Thema medial gewesen ist. Da hätte man wirklich im Verborgenen was eingefädelt. Was jetzt für uns als Medienvertreter dann so ein bisschen ärgerlich wäre, ne? Du wirst ja immer gerne frühzeitig Infos haben, würde aber von der Professionalität auf alle Fälle dafür sprechen. Finde ich eine spannende Personalie tatsächlich. Nicht zu jung, nicht zu alt, von dem könntest du im besten Fall auch noch ein bisschen was haben. Er soll einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen. Würde auch dafür sprechen, dass man da ein bisschen ein gewisses Vertrauen hat und sagt, hey, wenn dann gehen wir das Thema gescheit an. Und gehst auch nicht so brutal ins Risiko. Der zweite Name, und über den haben wir die letzten Wochen immer mal wieder gesprochen. Und jetzt scheint die Geschichte richtig heiß zu sein. Sie ist anscheinend so heiß, dass unser alter Bekannter Florian Plettenberg, mittlerweile einer der Mr. Transfers von Sky, das als perfekt vermeldet. In dieser Woche soll Patrick Hopsch unterschreiben. Dessen Vertrag bei der Spielvereinigung Unterhaching läuft aus. Dessen Bilanz in dieser Saison 38 Spiele, 13 Buden. Unter anderem ja auch gegen 60.
Und er muss sich nicht mehr akklimatisieren, das wäre super.
Ja, also wenn das wirklich so kommt, dann wäre das richtig dick. Vor allem mit dem Abgang von Finn Lagmacher. Da würdest du dir jetzt ein erfahrenes Puzzlestück dazu holen. Im Gespräch ist ein Zwei-Jahres-Vertrag mit der Option auf Verlängerung. Patrick Hopsch, 29 Jahre alt, sein Papa hat schon für 60 gespielt. Er müsste nicht umziehen, er weiß, worauf er sich einlässt. Ich muss ganz ehrlich sagen, sollte das wirklich funktionieren, dann wäre das, muss man vorsichtig sein, aber das wäre jetzt unter den Neuzugängen auf alle Fälle schon mal der Königstransfer, der schwer zu toppen wäre.
Definitiv. Und mit den zwei Zugängen rede ich dann auch nicht mehr davon, dass es so ein junger Kader ist.
Also sag mal so, das
Weil da kommt schon
Durchschnittsalter,
Erfahrung mit rein.
richtig, aber das wären jetzt so diese wichtigen erfahrenen Spieler, die du dazu holen musst. Weil das hat ja Aaron letzte Woche bei uns auch gesagt, zu jung kann halt auch gefährlich sein. Du
Ja,
brauchst
genau.
ein Gerüst. Und wenn du auf der Neun einen hast, der weiß, wie der Profi-Hase läuft, wenn er gefüttert wird mit Bällen, ist schon nicht so schlecht. Also, wie gesagt, da bin ich jetzt mal optimistisch tatsächlich. Schau mal, lassen wir uns mal überraschen. Fakt ist, die Löwen jetzt erstmal zur, naja, sollen wir es Saisonabschlussparty nennen? Die haben sich nach Mallorca verabschiedet.
Wie alle, da können sie ja jetzt mit Ulm zusammen feiern. Ulm ist auch dort.
Ulm hat sich in die zweite Liga gespült. 60 spült den Frust über diese Saison wahrscheinlich erstmal runter. Laut Hörensagen sind die Löwen auch schon im Megapark und so gesichtet worden. Also würde mich nicht wundern. Also von dem her gibt bestimmt die einen, die sagen, aber die haben auf Malle nichts verloren, es gibt nichts zu feiern. Malle kann auch
Aber
sehr gut sein zum Wegspülen. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich war vor 15
also wir bra
Jahren Männerurlaub auf Mallorca. Da haben wir eher den Frust aus Gründen weggespült.
also
Das hatte
wer
nichts mit Sport zu tun.
das ist einfach der Teamurlaub der ganzen Drittligisten. Da sind auch genug Zweitligisten immer da. Das weiß man doch. Abpfiff, alle steigen in den Flieger und fliegen dahin. Ist doch okay so.
Ich finde, das muss auch mal sein. Auch das sind
Ja.
Arbeitnehmer, die dann irgendwann mal sagen, so, Ende im Gelände
Und
ist.
für die, die bleiben, ist es gleichzeitig Teambuilding. Super. Sag mal, was sind denn noch so Namen, die du auf deiner Liste hast, an denen wir uns vielleicht erfreuen könnten?
Du meinst für den Kader der neuen Saison? Also ich persönlich,
Ja.
also einen dürfen wir nicht vergessen, der zurückkommt, das ist Niki Lang. Dessen
Ja.
Leihe zu Freiburg 2 ist ja vorbei. Deswegen, der verstärkt die Löwen ja auch. Ich persönlich bin ja froh, dass so jemand wie Moritz Schröter noch Vertrag hat. Ich bin froh, dass ein Leroy Quadwo noch Vertrag hat. Michael Glück, da habe ich die Hoffnung, dass der vielleicht nicht zu Geld gemacht werden. Klammer, muss. Das wäre für mich
Ja.
einer, der Zusammenhalt mit Jesper Verlaat und Max Reinthaler halt einfach eine stabile Verteidigung bilden kann.
Ja.
Max Reinthal übrigens auch, wo ich sage, Gott sei Dank bleibt der. Das ist ein guter Transfer gewesen im Winter. Ich bin gespannt, in welche Richtung es bei Tim Kloss geht, der jetzt in der Rückrunde ja, oder jetzt zum Saisonfinale so ein bisschen hat aufblitzen lassen dürfen, was er kann, dass er die Profi-Chance verdient hat. Mein Gott, über Lukas Reich und Moritz Bangerter müssen wir nicht reden. Werden reingeschmissen im Saisonfinale in Essen, wo es ja auch wirklich nochmal ein enges Höschen war und machen eine wirklich abgeklärte Leistung.
Ja.
Und dann gibt es halt so Spieler, wo ich mir überlege, so, die hätte ich jetzt auf emotionaler Sicht auch nicht vermisst, wenn sie 60 verlassen hätten, die aber noch Vertrag haben, wo ich sage, die müssen sich ordentlich strecken. Da gehört ein Semi Güler dazu. Winterneuzugang, der hat noch überhaupt keine Rolle gespielt.
Nee.
Joel Schwarz, bin ich gespannt. Ich habe die Hoffnung, dass er vielleicht von Verletzungen verschont bleibt, weil dass er was kann, haben wir gesehen.
Ja.
Der braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Einer, wo ich sage, Valmir Soleimani. Das ist so ein Kandidat, wo ich mir, den sehe ich nicht, also stand jetzt, würde ich sagen, nicht als hilfreich für die neue Saison. Bin ich ganz ehrlich. Marlon Frey ist für mich ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen. Ein ganz großes Fragezeichen.
Ich glaube, darf ich zu Walle noch was sagen? Ja. Ich glaube, dass der die volle Rückendeckung des Trainers braucht und dann ist der gut. Habe ich mir mal so hören sagen hören.
Dann mache ich mir aber Sorgen, weil weder unter Jakobacci noch unter Janikis scheint das der Fall gewesen zu sein.
Ja, jetzt warten wir mal ab. Jetzt hat er eine Vorbereitung mit dem Trainer, da können sie sich kennenlernen, weil der ist ein guter Charakter, guter Typ.
Julian Gutter darf ich in der Hinsicht nicht vergessen. Ich bin froh, dass der auch noch Vertrag hat.
Ja.
Auch ein ganz, ganz wichtiger Mann. Und um es nur einmal gesagt zu haben, wo 60 halt überhaupt kein Problem hat, ist auf der Torhüterposition. Mit Marco Stimmt. Hiller und David Richter.
Ja.
Also, da wird eher der Fall sein, dass wahrscheinlich der Keeper der U21 dann einfach der Dritte ist, der so ein bisschen
mitschwimmt
und mitreifen kann.
Das ist ja auch okay.
Ja, absolut.
Und von außerhalb? Schwierig,
das ist,
gell?
Das ist die ganz große Frage. Ich möchte jetzt hier ehrlich gesagt auch gar nicht großartig Namen droppen, weil dann wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, wir sind bei so nee. Ist es. Ich gehe fest davon aus, dass noch zwei, drei Namen einfach aus der U21 hochkommen. Ich glaube auch, dass wenn es Neuzugänge gibt, dann werden die eher aus der Regionalliga kommen. Also solche, die 60 als Sprungbrett nutzen wollen. Du hast aber auch ehrlich gesagt fast gar keine andere Chance. Wenn du auf die Finanzen gucken musst, dann musst du 60 quasi als Sprungbrett anbieten, als Reife. Du kannst dir was reißen. Du kannst hier in Anführungszeichen zur Legende werden. Du kannst hier reifen für höhere Aufgaben. Im besten Fall reifst du mit der Mannschaft zusammen und reißt was.
Ja.
Du wirst nicht die, das wird die einzige Möglichkeit sein. Du wirst mit den Finanzen, die du hast Stand heute 1,5 Millionen weniger Etat, du wirst nicht die großen Namen holen. Das wird nicht möglich sein. Du wirst vielleicht auch nicht die mittelgroßen Namen holen können. Es mag sein. Deswegen musst du findig sein, du musst clever sein, du musst kreativ sein. Das kann richtig gut funktionieren, wenn die Rahmenbedingungen passen. Und das ist bei 60 halt immer so die große Frage. Passen die Rahmenbedingungen dafür?
Ja.
Wir kennen das Umfeld, wir kennen die Emotionen, wir kennen die spezielle Struktur, die 60 hat. Deswegen, es kann funktionieren. Deswegen, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, um Gottes Willen, nächstes Jahr geht es wieder nur gegen Abstieg. Natürlich kann sein. Kann sein. Kann aber auch sein, dass du jetzt etwas bastelst, dass auch ein Agios Janikis jetzt was aus dieser Mannschaft bastelt, die er da bekommt, die uns alle überrascht. Das kann sein. Ich sage mal so, die Erwartungshaltung wird nicht hoch sein. Aber im besten Fall ist das, was dieses Jahr gefehlt hat, der Identifikationsfaktor, von Anfang an deutlich höher, deutlich mehr gegeben. Und das alleine kann schon sehr, sehr hilfreich sein.
Mhm.
Ich sag's auch ehrlich, wir können ja auch ganz ehrlich sagen, der Alex hat es ja vor kurzem angesprochen, man hat gemerkt, dass es eine gewisse Lethargie im Löwenkosmos in dieser Rückrunde war. In der gesamten Saison schon, aber in der Rückrunde erst recht. So ein bisschen, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, so ein bisschen. Wir haben das schon auch gespürt. Wird man bei uns bestimmt auch mal rausgehört haben. Aber mit dem Wissen, dass diese Saison jetzt zu Ende ist. Jetzt bin ich gerade neugierig, was passiert. Und irgendwie, und es fühlt sich total seltsam an, aber irgendwie, Stand heute, habe ich eigentlich neugierig Bock auf diese neue Saison. Jetzt schon. So ein bisschen. Mich kitzelt die Neugier. Du schaust noch so ein bisschen skeptisch.
Ja, ich würde davor noch mal einmal gerne so 6 Wochen Urlaub machen und dann schauen, was da passiert ist.
Da ist eine Europameisterschaft, da können wir
Ich
Urlaub
weiß,
machen.
ich kann da nicht
Ironie.
Urlaub machen.
Nein,
Ja.
wir können beide nicht Urlaub machen. Ne? Wir sind beruflich ein bisschen eingespannt.
Ja.
Aber es ist ja auch mal schöne EM
Gibt
vor der Haustür.
schlechtere Arbeitsorte.
Definitiv. Wollen wir mal nicht meckern. Anni, wir
Wenn
müssen.
wir eh, ja, wir müssen eh das Thema switchen und wir können switchen über ein tolles Social Media Marketing Thema. Wie fandest du die Marketingaktion der deutschen Nationalmannschaft?
Du meinst zur
Kurz.
Trikotpräsentation?
Nee, zum Spieler-Announcement.
Ah, wir wollten ja eigentlich noch über das Löwentrikot gleich sprechen, aber da
Deswegen
kommen wir
komme ich
ja.
da auch gleich hin.
Gut. Also, am Anfang, mein erster Gedanke war, was machen die denn für einen Quatsch mit diesem Name-Dropping hier überall? Diese Meinung hat sich als Medienvertreter verfestigt, weil es mich genervt hat, wo überall was aufploppt. Also, ich rede jetzt erstmal von der beruflichen Seite, weil du immer,
Ja.
du hast deine Texte und deine Infos ja immer erweitern müssen, erweitern müssen, erweitern müssen.
Ja.
Ich muss aber zugeben, aus wenn du mal dann die Position geswitcht hast, der DFB hat es halt einfach geschafft, so dermaßen sich ins Gespräch zu bringen mit dieser Art und Weise. Ich fand es auch ehrlicherweise dann auch irgendwo kreativ. Deswegen ist in mir einfach eine brutale
Euphorie auf die WM, auf die EM entstanden.
Die haben
Lust?
das ja, aber es
Ja.
waren so diese zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits hat es mich brutal genervt und andererseits hat es mich angefixt. Es ist seltsam. Es ist
Ich
richtig
fand es
seltsam.
sensationell gut, wenn man sich am Anfang so gedacht hat, ist es jetzt richtig? Ist es echt? Ist es fake? Und dann ging es so los. Und ab dem Moment, als das eine Spieler-Announcement auf einer Bäckertüte war, habe ich mir so gedacht, Lecco mio, krass, Chapeau an die Menschen, die es gecheckt haben, weil ich schaue nie meine Bäckertüten an. Ich esse da einfach mein Croissant raus und schmeiß sie dann weg. Es wäre einfach spurlos an mir vorbeigegangen, sicherlich. Und dann, wie sie es aufgebaut haben, auch Leroy Sané in der Kunsthalle und so, oder auch Lufthansa, Handwerksjobs, Altenpflege, wie sie auch die Spieler mit ihren Themen verkuppelt haben, dass die richtigen Leute das announced haben, fand ich sensationell geil. Und ich fand aber auch sensationell geil, dass du als Journalist Augen und Ohren offen haben musstest für alle Richtungen, wo es gerade droppen kann. Und du musstest dir selber wieder so denken, so, ist es jetzt ein echtes Announcement? Kam da jetzt schon die Bestätigung? Also, du konntest nicht einfach irgendwie sagen, und das macht uns ja eigentlich aus. Wir müssen es immer fünfmal gegenchecken. Deswegen hat mir das alles enorm viel Spaß gemacht auf beiden Seiten. Und ich habe dir die Frage eigentlich nur gestellt, weil ich wollte aufs Announcement der Löwentrikots kommen. Und
Ich
das
möchte,
fand ich bei Social Media gut.
genau, einen Satz noch, bei der Veröffentlichung des Kaders dann wirklich, also wo dann Julian Nagelsmann die Pressekonferenz gemacht hat, haben sie auch nochmal so einen Film eingespielt. Da war
Der
noch
war auch
quasi,
geil.
da war nochmal wirklich, wer wen
Ja.
immer bestätigt hat.
Ja.
Und dann muss ich sagen, am Ende Julian Nagelsmann in dem Clip von wegen starker
Könnte von
Kader,
mir sein,
könnte von mir sein,
ist aber unsere.
ist aber unserer. Das war ein starkes Statement. Das muss ich sagen, nötigt mir Respekt ab. Das ist man vom
Und
DFB nicht gewohnt.
nee, und ich find's geil, weil eigentlich ist diese Euphorie für diese Nationalmannschaft nicht mehr da, so wie es zuletzt gelaufen ist, weil es ja einfach nicht mehr gut war. Bis auf diese Testspiele jetzt, die wieder ein bisschen Hunger drauf gemacht haben. Und ich finde, er hat sich auch getraut, so viele mitzunehmen, die eigentlich bisher so unterm Radar oft gelaufen sind.
Er
Und er
setzt
traut
nur
sich da.
auf, er setzt wirklich auf Form. Wirklich die Form.
Ja, da kann man schon bei Hummels streiten, dummerweise. Aber ich verstehe einen Müller als Connector mitzunehmen und solche Sachen. Also das kommt ja auch ein bisschen drauf an. Setzt du dich auch stillschweigend auf die Bank im Sinne des Teams oder tust du es nicht am Ende des Tages? Aber fand ich alles richtig, richtig krass gut. Und deswegen fand ich auch geil, wie es so announced worden ist, weil so junge Spieler oder die unter dem Radar liefen, klar, die hatten jetzt geile Saisons in Stuttgart, geile Saisons in Leverkusen. Aber die haben jetzt schon mal eine Plattform bekommen, wo Deutschland sie ein bisschen hypen durfte. Und das gibt doch denen auch Rückenwind. Und in so ein Fahrwasser musst du kommen. Und in so ein Fahrwasser können auch wir kommen, weil das Trikot-Announcement war nicht schlecht.
Also angezündet hat der DFB definitiv und das hat 60 ehrlich gesagt auch getan.
Ja, genau.
Es wurde ja angekündigt, das hat ja Oliver Müller so ein bisschen angekündigt gehabt vor kurzem erst, wir müssen wieder in die Stadt, wir müssen präsent sein. Wir werden unser Trikot auch deswegen in der Stadt präsentieren und wir werden erstmals das neue Trikot zum letzten Heimspiel tragen. Und das fand ich ehrlich gesagt eine gute Sache. Das machen viele, viele, viele Vereine. 60 ist einer der Vereine, die das noch nie gemacht haben, dass du dein neues Trikot schon präsentierst, beim letzten Spiel. Ich finde es gut, dass es gemacht ist, weil damit schlägst du eine Brücke. Du zeigst quasi schon das Erste, was auf dich im neuen Jahr wartet. Und ich gebe zu, ich hätte es 60 nicht zugetraut, das Trikot so zu präsentieren. Das Erste, was wir gesehen haben, war ja das Video mit Jesper Verlaat am Friedensengel. Das war ein kurzer Clip, glaube eine halbe Minute oder so, wo ich gedacht habe, ah ja, okay, das ist also, wir gehen in die Stadt raus. Und dann kamen die ganzen anderen Clips noch mit Leroy Quattro, der an der Isarbrücke war. Dann Michael Glück, glaube ich, war auf dem Viktualienmarkt. Moritz Schröter war vor der Bavaria. Und das im Gesamtbild, auch mit der, nennen wir es mal, funky Musik dazu, vom Schnitt her. Ich fand, das war extrem stimmig. Muss ich sagen. Also muss ich jetzt tatsächlich mal sagen, das fand ich gut. Das fand ich richtig gut sogar.
Ja, es
Du
war
bist, und du
gut.
bist ja Experte.
Ja, ich fand's auch gut. Ich fand's auch gut und dann mein Lieblingsding war eigentlich, was ist eigentlich dieses hier? Kann man das sehen?
Ach,
Scheiße.
mit Carsten Wettberg
Ja,
vor der
Mann.
Westkurve.
Ja,
Es
das ist so
war schon,
süß.
war fein.
Ja, es
Fand
war
ich auch
fein.
gut. Und
Fand ich
vor allem das Detail
süß.
mit dem Schirm. Und jeder
Ja.
Löwenfan Carsten Wettbeck kennt die Schirmszene.
Ich war mir nur nicht sicher, ob es die fünf um ihn rum kennen.
Die werden sie mir vorhin schon erklärt haben.
Ja, die,
Bin mir
genau.
sicher.
Die
Bin ich mir
mussten
ganz
es
sicher.
anschauen davor.
Ja.
Jeder, der das Löwentrikot präsentierte, der muss den Kurzfilm noch schauen.
Gehe ich mal fest von aus. Dann müssen wir jetzt zum Abschluss aber über dieses neue Trikot auch noch mal kurz ein, zwei Worte verlieren. Wie gefällt es dir denn?
Ich finde es sehr schön, weil es sehr schlicht ist. Mich stören auch. Ich hätte, also es ist ja so ein Verlauf drin. Ich schaue es parallel an, falls die Leute auf YouTube zuschauen. Es hätte auch ein bisschen abgeschwächter mit dem Zickzack oben anfangen können. Für mich hätte das nicht so deutlich sein müssen. Und tatsächlich hätte ich es da, das ist jetzt, glaube ich, weiblich, gell? Also es ist weibliche Analyse jetzt. Über die Schultern auch noch gehen können mit dem Zickzack. Hätte ich geil gefunden. Dem Trikot-Announcer kann ich aber selber einen Tipp mitgeben. Wir haben die München Skyline auf unseren Ärmel gedruckt, weil wir ein Münchner Team sind. Hätte ich auch geil gefunden. Hätte man sicherlich auch auf dem Rückentop machen können oder so bei dem Trikot. Weil es ja blau-weiß, dann in weiß die Skyline, die wäre gut gekommen. Aber ich finde es schön, dass es so schlicht ist. Ich sehe, ja, und hinten, aber hinten sind diese Zickzack-Dinger nicht, gell? Das finde ich ein bisschen komisch, weil es nur da vorne so ist.
Das hinten ist auch ein bisschen anderer Stoff. Ich glaube, der ist so ein bisschen luftdurchlässiger. Ich glaube, da wäre das nicht so gut gekommen.
Ja.
Ich persönlich finde schlichte Trikots gut. Ich bin grundsätzlich immer ein Freund von Streifen bei 60. Blau-weiß gestreift oder weiß-blau gestreift finde ich immer top.
Ja,
Deswegen,
okay, ja.
deswegen ist das alte Trikot, das war für mich so, recht viel besser geht nicht. Deswegen war klar, dass das neue Trikot bei mir wahrscheinlich eher so einen Gedanken auslöst, so, ja, okay. Ich finde es stabil. Ich finde das Zickzack-Muster ehrlicherweise auch, mir kommt es ein bisschen zu deutlich raus. Ich hätte es gern, wenn ein bisschen weniger. Was ich tatsächlich schön finde, das hat ja Oliver Müller auch angekündigt, dass hinten auf dem Rücken 1860 München wieder draufsteht. Das habe ich nämlich schon ein bisschen vermisst.
Ich habe jetzt auch darauf geachtet, es hätte größer sein dürfen.
Ich glaube, das ist aber nicht möglich mit den DFL-Auflagen, DFB-Auflagen. Ich glaube, du hast eine bestimmte Größe, die du dann machen kannst. Ja. Weil es war, seit du eben diese Rückensponsorfläche hast, das ist halt zu Lasten des Vereinsnamens. Jetzt hast du ihn wieder drauf, finde ich tatsächlich. Ich war auch ein bisschen überrascht, als Oliver Müller das so angesprochen hat. Und ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, ist das wirklich so? So schlimm, ja. Schlimm nicht, aber es ist ein kleines Detail und er hat nicht Unrecht. Ich finde es auch schön, wenn der Vereinsname draufsteht. Ja, der weiße Streifen unterm Arm finde ich in Ordnung. Das Einzige, was mich so, aber da bin ich ein, das habe ich schon immer gehabt, ich hätte das Trikot gern mit einer weißen Hose kombiniert. Also blaues Trikot, weiße Hosen, blaue Stutzen. Jetzt spielst du komplett im
Blau. Dann weiße Stutzen. Dann auch.
Aber wie gesagt, also ich hätte also gerne eine weiße Hose. Ich hätte gerne eine weiße Hose dazu gehabt. Aber gut. Und mir gefällt seit Jahr und Tag die Schriftart auf dem Rücken nicht. Also
ja.
Das, aber das ist.
Weißt du, was
ist,
ich mir gerade genau anschaue? Dieses Logo. Oh Mann, man sieht es immer nicht mit diesem. Das schaut so plakativ aus. Ich würde es gerne in live sehen bald.
Du meinst das Logo auf der Löwenbrust?
Ja.
Ich glaube, gestickt ist es schon. Also ich habe das Trikot auch noch nicht in der Hand gehabt, aber ja, ich sag mal so,
aber
das alte Trikot war für mich eine 2+ und das ist jetzt eine solide 3. Nichts Besonderes, ist aber auch nicht schlecht.
Nee, gehe ich nicht mit. Nee, das jetzige ist besser als das alte. Ich weiß, du bist für das alte, weil da die Streifen sind. Aber beim Alten gefällt mir überhaupt nicht, dass die Streifen eigentlich mitten im Trikot anfangen und die Schulterpartien ausgeschlossen sind.
Das fand ich aber super.
Nee, weil das schaut aus wie so ein Kreuz, was wir da auf der Brust tragen mit die Bayerische.
Also ja, okay.
Das hat mir nicht so gut gefallen.
Den Punkt gebe ich dir.
Genau, und das ist hier so rund gewesen und deswegen finde ich die Einheit des neuen Trikots schöner. Hätte aber, glaube ich, dieses Zickzack nicht gebraucht. Dann hätte ich cooler gefunden, wirklich, vielleicht erhört mich ja jemand, mit der München Skyline, wenn die München Skyline so unauffällig drin gewesen wäre.
Das ist jetzt eben die große Frage, denn das Auswärtstrikot und das Alternativtrikot wird dir erst zum Fanfest vorgestellt. Also da kommen wir noch. Also deswegen, ich bin gespannt. Und
vielleicht kommt sie dann.
Wir hatten bei den Auswärtstrikots in den letzten Jahren sehr, sehr viel coole Trikots, bis auf das eine, wo man erahnen konnte, was da nicht drauf gehört. Ansonsten in dunkelblau, dann das letztjährige fand ich auch gut. Es gab dann das Münchner Kindl-Trikot, gab es ja auch. Da waren schon gute dabei, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was wir da dann noch zu sehen bekommen. Liebe Anja, wir sind über eine Stunde mittlerweile drüber. Wir sind doch sehr ins Plaudern gekommen.
Ja.
Wir haben unser Saisonfazit genannt, Kapitel zu, ganz schnell. Definitiv. Und dann sind wir mal gespannt, was kommt. Die Sommerpause steht an. Ich glaube, wir können sagen, das Giesinger Bergfest geht jetzt auch erstmal in eine kleine Sommerpause. Sollte sich aber etwas tun, wo wir sagen, hey, ich glaube, wir müssen da mal drüber reden oder Gedanken austauschen, was durchaus passieren kann, werden wir uns einschalten. Ansonsten, sobald die Vorbereitung auf die neue Saison losgeht, wird es unseren Stammtisch auch wieder geben. Dann ist auch der Alex wieder mit dabei. Dann werden wir ganz, ganz viel über den Löwenkosmos philosophieren. Aber ich glaube, es tut uns allen jetzt auch mal gut, wenn wir so ein bisschen durchatmen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einfach nochmal Danke zu sagen an alle, die uns bis hierher begleitet haben. Wir gehen, jetzt muss ich kurz überlegen, wir sind im März 21, haben wir angefangen. Also wir sind jetzt bei ein bisschen mehr als 3 Jahren. Das ist Folge 147 und es war ein schöner Ritt bisher.
Ja, bin ich auch.
Es war vielleicht die anstrengendste Saison? Bisher? Zumindest auf der emotionalen Ebene, definitiv?
Ja, anstrengend war es halt wieder.
Ja. Aber deswegen, glaube ich, tut es dem gesamten Löwenkosmos jetzt erstmal gut, eine kleine Pause einzulegen. Wir sind neugierig, was sich tut, was da noch für Spieler dazukommen. Und wie gesagt, wir werden uns bestimmt über den Sommer mal hören. Ansonsten spätestens, wenn die Vorbereitung auf die neue Spielzeit startet. Deswegen verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Wir abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl. Abonniert uns gerne auf YouTube, empfehlt uns weiter, möglichst hohe Sternebewertungen freuen und helfen uns. Und ansonsten machen wir den Deckel drauf auf die Saison 23/24, auf diese Stammtisch-Episode 147 und verbleiben mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch, tankt's Kraft für die neue Saison und bleibt's über den Sommer hinaus und dann auch bis jetzt, ja, bis in alle Ewigkeit, vor allem eins: löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Wiesinger Bergfest. Servus.